Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Nein, wir melden uns nicht, wie angekündigt, aus der Universitätsbibliothek Leipzig. Das wäre zu schön gewesen, endlich wieder mit Publikum in einem Saal zu sein. Aber Corona bzw. die Corona-Situation in Sachsen hat uns einen Strich durch diese Planung gemacht. Schade. Trotzdem, ich begrüße Sie alle sehr herzlich, begrüße auch meine Gäste hier im Studio von Deutschlandfunk Kultur. Die Literaturwissenschaftlerin Maren Jäger, Gregor Dotzauer vom Berliner Tagesspiegel und Jan Bürger vom Deutschen Literaturarchiv Marbach, unserem Kooperationspartner. Mein Name ist Barbara Walster. Drei Titel, die wir gemeinsam diskutieren, drei Empfehlungen von den Diskutierenden, die sie mitgebracht haben. So sieht der Plan aus für diese Ausgabe von Lyriklesen, Gedichte im Gespräch. Und die Gedichtbeispiele wird die Sprecherin Birgitta Asheuer lesen. Ausgewählt haben wir den neuen Band von Ferhat Shoghi, die gesammelten Gedichte von Rainer René Müller, dessen Raffbuch-Band Poem Poetra wir vor längerer Zeit als Empfehlung vorgestellt haben. Außerdem die albanische Dichterin Luljeta Leshanaku. Sie ist 1968 geboren in eine falsche, weil nicht systemkonforme Familie, so dass sie bis zum Sturz Enver Hoxhas nicht studieren, nicht veröffentlichen durfte. Mittlerweile ist sie eine der renommiertesten Dichterin ihres Landes, ist wissenschaftliche Leiterin des Instituts zur Aufarbeitung des kommunistischen Genozids in Albanien. Ihr Debüt als Dichterin hatte sie 1994 und seither 8 in viele Sprachen übersetzte Bände veröffentlicht.
Vertikale Realitäten. Weitermachen ist Pflicht. Allmorgendlich schlagen 3 Generationen in mir ihre Augen auf. Der erste ist ein ältliches Kind, mein Vater. Er wählt sein Schicksal und seine Kleider immer eine Nummer zu klein. Dann der Großvater. Zu seiner Zeit gab es das Wort Diagnose nicht. Er starb schlicht an Verzweiflung, 6 Monate nach seiner Frau. Und ohne Zeit zu verlieren, wuchs auf ihren Körpern eine Fabrik, die Uniformen für Hafenarbeiter produzierte. Und der Urgroßvater, falls es einen gegeben hat, ich kenne seinen Namen nicht, hier hat meine Erinnerung ein Loch. Meine bäuerlichen Vorfahren sind abgeschnitten wie dicke, gelblich gewordene Nägel von Feldarbeitern. Alle 3 neigen sie sich über mich wie ein Wald und diktieren mir, was ich zu tun habe. Und was nicht? Du hast meinen Morgengruß gehört, wie einen stampfenden Elefanten auf einem Klavier oder die sich auflösenden Säume an der Jacke meines Vaters. Weder suchen sie Veränderung, noch würden sie sich dagegen wehren. Sie fühlen sich frisch gewaschen mit der billigen Seife der Vergänglichkeit. Sie greifen einfach noch einmal nach der Welt, benützen mich wie ein paar Plastikhandschuhe, um am Tatort keine Spuren zu hinterlassen.
Genealogie, Zeit, Generationenaufträge und auch ein geschichtlicher Wandel, der da im Schnelldurchgang verhandelt wird. Und dann das Bild der Plastikhandschuhe, Gregor Dotzauer. Also Plastikhandschuhe, um am Tatort keine Spuren zu hinterlassen. Was ist das für ein Spannungsbogen?
Es ist ein recht typisches Gedicht für Luljeta Leshanaku, insofern sie immer versucht, Schichten aufzudecken. Und das aber über die eigentlichen geschichtlichen Brüche hinaus. Also wir sind hier in Albanien und werden trotzdem nicht allzu viel über albanische Geschichte erfahren. Es geht einfach um Schichten von Erfahrungen. Erfahrungen von Unterdrückung, von individueller Befreiung und dem Versuch eines Neuanfangs und das auf allen möglichen Ebenen. Und das wird natürlich zunächst in der Familie durchgespielt, aber auch an vielen Zeugenaussagen, die sie eingesammelt hat. Also es gibt zum Beispiel einen sehr wunderbaren großen Zyklus Wasser und Kohlenstoff, in dem sie in die Arbeitslager geht und versucht zusammenzusammeln, was da an Erfahrungen noch schlummert. Und aus diesen Zeugenaussagen, Erinnerungen, Gefühlen, die alle ungeheuer bildstark vorgetragen werden, formiert sich so eine Ahnung von den Abgründen dieses Jahrhunderts, die also weit über dieses spezifische Land Albanien hinausgehen.
Maren Jäger.
Der Zyklus Wasser und Kohlenstoff ist sicher einer der wuchtigsten in dem Gedichtband, auch insofern, als es hier möglicherweise auch zu einer Verarbeitung der eigenen Tätigkeit eben als, wie Barbara Walzer gesagt hat, Direktorin des Instituts für die Aufarbeitung des kommunistischen Genozids geht, also eine gewichtige poetische Aufarbeitung. Vielleicht aber auch noch mal zu dem Eingangsgedicht, das mir auch noch in der zweiten Hinsicht als typisch erscheint, insofern als hier poetische Verfahren sichtbar werden, die charakteristisch sind, glaube ich, für die Lyrik von Lulietan Leşanaku, die oft sehr prosanah, relativ unmelodisch, unmusikalisch daherkommt, unglaublich bilderreich ist, aber in einer merkwürdigen Weise, dass man diese Metapherndichter oft gar nicht richtig merkt. Also man kann fast vom Verfahren der verdeckten Metapher reden, also die billige Seife der Vergänglichkeit oder eben auch die Plastikhandschuhe. Ja, also man muss erstmal sein eigenes Metaphernradar gewissermaßen neu justieren. Und die Plastikhandschuhe sind vielleicht auch insofern charakteristisch, als sie eine Meisterin der Schlusswendung ist. Also oft liegt nochmal eine wirkliche, ich will nicht sagen Pointe, aber schon nochmal eine sehr eindrückliche Wendung am Schluss der Gedichte. Ja, beispielsweise aus einem anderen Gedicht, was man mit einem zugekniffenen Auge sieht, vergisst man nicht den Tod eines Helden im Kino und die erste Sonnenfinsternis.
Sie hat ihre eigene Dichtung mehr oder weniger erfunden, wie die albanische Literatur überhaupt relativ jung ist, muss man dazu sagen. Als schriftsprachliche Fixierung gibt es das erst seit gut 100 Jahren. Wenn man fragt, wo kommt das her, kann man sicher bestimmt Parallelen finden. Also sie macht einmal eine Hommage an Charles Simic, der aus Serbien in die USA gegangen ist.
Mit sie dem sie in den USA sitzt, also sozusagen an einem anderen Ort, an einem dritten Ort.
Ja. Und diese fast, soll ich sagen, surrealistische Bildstärke, die gibt es in ihren Gedichten auch. Aber das ist wirklich vor allem aus dem eigenen Erleben geschöpft, mit dem Willen, das unbedingt metaphorisch zu verdichten. Und das geht immer von etwas sehr Konkretem, was sich im Alltag findet, wirklich von einem in der Erde wühlen, was sehr physisch zu verstehen ist, bis zu wirklich gedanklichen Purzelbäumen, die sie dann schlägt.
Jan Bürger.
Ich möchte das vielleicht noch mal ein bisschen anders angehen, die ganze Diskussion. Also ich habe den Band mit großem Interesse gelesen, eben auch aus den schon erwähnten politischen Gründen, auch weil wir so ungeheuer wenig über Albanien wissen, schon gar nicht über albanische Literaturtraditionen. Ich habe mich aber zwischendurch gefragt, gerade bei Bildern wie dem, das wir gerade gehört haben, billige Seife der Vergänglichkeit. Das ist nun ein Bild, das ein ungeheuer konventionell strukturiert ist, also Seife der Vergänglichkeit. Das ist etwas, wo man, glaube ich, wenn wir uns mal kurz in ein Creative Writing Seminar begeben würden, vielleicht sagen würde, musst du so eine Genitivmetapher anwenden. Und manchmal ging es mir so, dass ich dachte, wie würden wir diese Texte lesen und wie würden wir sie bewerten, wenn sie jetzt aus einer anderen europäischen Sprache übersetzt worden wären. Also ich finde nicht, dass ich unbedingt das Gefühl hatte, Texte zu lesen, die jetzt aus dem 21. Jahrhundert kommen. Nun haben wir natürlich auch durch die politischen Bedingungen so etwas wie eine Ungleichzeitigkeit. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde sie jetzt wirklich einordnen wollen, so in die große europäische, und da meine ich auch inklusive der osteuropäischen Tradition.
Sie haben wirklich recht, wenn Sie sagen, dass die Flut der Genitivmetaphern erstens zu lang und anhaltend ist und dass da zweitens durchaus fragwürdige Bilder auch darin sind. Aber ich finde eine absolute Zeitgenossenschaft in diesen Gedichten. In Albanien muss man sagen, das ist eine Stimme, die Erfahrungen zusammensammelt, die auf ihr Land und, wie ich schon sagte, weit darüber hinaus Dinge in den Griff kriegen, die man anders nicht in den Griff kriegt. Und ich glaube, ich brauche überhaupt keine Nachsicht üben, um zu sagen, ich würde englische Texte, amerikanische Texte genauso beurteilen, glaube ich.
Vielleicht zwei Dinge noch. Also zum einen ist es natürlich eine etwas garstige Operation, auch wenn ich das selber gewissermaßen, wenn ich selber dazu eingeladen habe, einzelne Metaphern zu isolieren und auf den Seziertisch zu legen. Zum zweiten ist es natürlich so, dass wie in fast jedem Gedichtband, dieser umfasst ja doch 120 Seiten, starke Gedichte und weniger starke dabei sind. Und vielleicht muss man den Blick lenken auf Gedichte wie Negativräume, wo beispielsweise eine Poetik des Schauens entwickelt entwickelt wird, ja, wo man auf den Befehl ließ hin, ob der jetzt vom Erzengel Gabriel oder der Grundschullehrerin aus der ersten Klasse kommt, den Blick eben zwischen das lenkt, was wirklich offen dasteht. Und im Vergleich zum Englischen und zum Französischen, Jan Bürger, muss man natürlich auch sagen, das Albanische ist eine Sprache, die weltweit weniger als 10 Millionen Sprecher hat. Ja, eine Sprache, die übrigens auch sehr bewusst von Lulieta Leshanaku als eine irgendwie isolierende Sprache dargestellt wird. Das ist immer von, also Zugehörigkeit, Unzugehörigkeit ist auch ein großes Thema, was auch über die Sprache verhandelt wird in diesem Band.
Das ist natürlich für uns auch ungeheuer schwer zu beurteilen, welche Position diese poetische Sprache hat innerhalb des Albanischen, weil wir kein Albanisch können. Ne? Ich habe ein bisschen versucht, auch englische Übersetzungen zu lesen. Da ist mir kein großer Unterschied aufgefallen. Ich fand, die englischen Texte waren sehr ähnlich den deutschen. Das gibt eine gewisse Zuversicht, dass die deutschen Übersetzungen adäquat sind.
Es ist eine indogermanische Sprache und die Herausforderungen an der Übersetzbarkeit sind jetzt nicht immens hoch. Ich würde aber noch mal ganz kurz sagen, Sie haben gesagt, das ist keine musikalische Sprache. Das ist natürlich keine Wortmusik, die wir hören, sondern es ist eine von Gedanken und Bildern angetriebene Dichtung. Aber trotzdem hat die natürlich ihren eigenen Rhythmus. Also das sind jetzt Texte, die man jeweils in ihrer Ganzheit wahrnehmen kann und muss und jede Zeile, die man sich memorieren kann auch.
Ja, und ich finde auch, jetzt sind auch wieder verkehrt, diese inhaltliche Ebene so ein bisschen runterzuspielen.
Für mich ist es wirklich auch ein Zusammenziehen an manchen Stellen, so wie in vertikale Realitäten zwischen so archaischen Momenten. Also wir würden uns nicht mehr unbedingt auf Generationenfolgen beziehen, jedenfalls nicht bis zum Urgroßvater hin. Und was sehr, sehr aus dem 21. Jahrhundert kommt, das wie Gregor Dotzauer das vorhin gesagt hat. Also das ist wirklich so eine Begegnung von diesen beiden Ebenen bei ihr. Und weil die englischen Übersetzungen angesprochen worden sind, ich habe in einer Übersetzung ihres Gedichts Acupuncture, also Akupunktur, eine Zeilen gefunden, I saw poetry the perfect disguise. Also Poesie als die perfekte Tarnung sozusagen. Und darauf würde ich gerne nochmal hinaus. Ist das ein poetisches Credo von ihr, was ist das? Poesie als perfekte Tarnung oder Verkleidung?
Es ist, glaube ich, einfach der Versuch, einen Weg zu finden, über diese traumatischen Erfahrungen, die sie hatte und die vor allem in ihre Familie angelegt sind, anders zu sprechen als in einer aufklärerisch-dokumentarischen Weise, die sie in ihrer alltäglichen Arbeit verfolgt. Und als solche leuchtet es mir unmittelbar ein, wie sie als jemand, der einer muslimischen Tradition entstammt, erzählt, wie überhaupt Religion verfolgt wird in ihrem Land, wie insbesondere der Islam verfolgt wurde, wie sie davon spricht, dass innerhalb dieser Diktatur die Sitten verroht waren und sich wirklich ein Bildungspaarungsverhalten sich eingestellt hat. Die Stadt der Äpfel lebt ja zum Beispiel von lauter unehelichen Kindern, die alle hier die Äpfel auf dem Kopf haben, wo man gucken muss, wie kann man den Vaterschaftstest da äußern. Also es ist eben eine Mischung aus Anarchie, archaischem, zerstörter Kultur und das wird hier alles zusammengelesen und das sicher mal mehr, mal weniger glücklich.
Maren Jäger.
Wenn wir über mehr und weniger glücklich sprechen und das Gegenwärtige und das Alltägliche in den Gedichten, könnte man vielleicht auch noch kurz auf den Zyklus Urbi et Orbi zu sprechen kommen, der ja in diesem Band zum ersten Mal in deutscher Sprache veröffentlicht wird. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Lesen von, oder ich tue mich immer schwer mit dem Lesen von Pandemie-Gedichten. Und könnte man nicht an diesem Zyklus die Frage stellen, ob Kunst nicht eigentlich Zeit und Abstand braucht, ob der nicht diesem Zyklus auch gut getan hätte? Der natürlich entstand in der Zeit, das muss man vielleicht erklärend dazu sagen, als Lulieta Leshanaku isoliert von ihrer Familie, die in den USA war, mit ihrer alten, ich glaube 83-jährigen Mutter in Tirana ausgehalten hat, also die Mutter gepflegt hat. Sie ist übrigens überhaupt geblieben, also sie ist auch nicht dem großen Exodus der Albaner gefolgt, beispielsweise nach Italien, sie ist immer in Albanien geblieben.
Jan Bürger.
Ganz interessant ist im Grunde der Zusammenhang zwischen dem, was Barbara Walster angebracht hat, Gedichte als perfekte Tarnung. Und jetzt zu einem Gedichtzyklus, der doch relativ offen aus einer Erfahrung, die wir gerade alle teilen, spricht. Gedichte als perfekte Tarnung sagt eben, dass das Innerste wahrscheinlich ja nur dann zur Sprache kommen kann, wenn man eben sich in diesen Formvorrat begibt und wenn man eben tatsächlich kamoufliert und nochmal kamoufliert und dann eben doppeldeutig wird. So wie mit den Äpfeln, die natürlich die ganze Literatur seit Schiller mittransportieren und auch den ganzen Tell und die Frage, ob Tell in Diktaturen gespielt wird oder nicht. Und das wird sie alles wissen. Und hier ist es vielleicht dann tatsächlich so bei diesem Zyklus, dass der noch ein bisschen zu wenig kamufliert ist, ein bisschen zu wenig getarnt ist, um uns abzuholen. Andererseits möchte ich mich auch selbst kritisieren, und das ist ja auch das Schöne, wenn man so neue Gedichte liest, unsere Kritik daran oder unsere Wahrnehmung daran, der fehlt genauso viel Abstand. Ne? Es ist beides ein Problem. Und insofern, ich fand es eigentlich ganz erfrischend, plötzlich so einen Text zu lesen, einen Band, der jetzt gerade erscheint, der so ganz, ganz aktuell ist.
Die Stadt der Äpfel von Lolita Leschanaku ist in der Reihe Lyrikkabinett im Hansa Verlag erschienen, übersetzt und mit einem Nachwort von Andrea Grill. Alle Titel, die wir in dieser Sendung besprechen, finden Sie auch auf der Website von deutschlandfunkkultur.de. Wir kommen jetzt zu einer Empfehlung von Jan Bürger. Als Literaturwissenschaftler, zurzeit Professor an der Universität Jena, hat sich Dirk von Petersdorf immer wieder mit Poesie, mit Fragen der Kunst, des Spiels, der künstlerischen Strategien befasst und hat zugleich immer auch Gedichte veröffentlicht. Seit seinem ersten Band von 1992 sind dann etliche weitere erschienen, darunter Nimm den langen Weg nach Hause von 2010, das ist eine Zeile aus einem Supertramp-Song, oder Sirenenpop von 2014. Und Ihre Empfehlung, Jan Bürger, der neue Band, Unsere Spiele enden nicht. Wohin gehen die Spiele? Woher kommen die Spiele?
Also wir müssen klar sehen, Dirk von Petersdorf begann mit der Lyrik und wurde dann irgendwann auch ein sehr guter, sehr versierter Literaturwissenschaftler. Und natürlich strahlt dieses Gelehrtsein und dieses Wissen über die Poesiegeschichte immer zurück. Das hat bei ihm dazu geführt, dass seine Gedichte, die immer versuchten, sich an Songs, an Lieder anzulehnen, die immer auch etwas Eingängiges hatten, dass die im Grunde mehr Literaturgeschichte transportiert haben von Band zu Band. Man merkte immer mehr, dass da jemand ist, der kennt sich wirklich gut aus in der Lyrik. Wir haben gerade über Leschanaku und ihr Gedicht über Generationen gesprochen. Und bei Dirk von Petersdorf scheint mir, gibt es einen Bruch in dem Werk 2006, 2007. Es hatte etwas zu tun mit der Erfahrung, Vater zu werden, offenbar. Und hatte etwas damit zu tun, dass plötzlich dieses Verspielte, dieses Eingängige, dieses Songhafte sich dreht in eine starke existenzielle Richtung, die tatsächlich etwas zu tun hat mit der Wahrnehmung des eigenen Ich im Zusammenspiel der Generationen. Also man merkt, die Themen verändern sich in der Fürsorge für die Kinder, für die eigenen Kinder, in der Spiegelung der eigenen Biografie, in der Biografie derjenigen, die gerade aufwachsen. Und das verändert wiederum auch, jetzt wenn man es familiär betrachtet, vollkommen das Verhältnis zu den eigenen Eltern. Es gibt Gedichte in diesem neuen Band, die sind rührend, die im Grunde immer um das Leid und das Altwerden der eigenen Eltern kreisen. Also dieses Aufblitzen der Generationenfolge, der auch Tragik des Älterwerdens, zum Beispiel in einer Schüssel mit eingetrocknetem Müsli, dass das Ich aus dem Zimmer der spätpubertären Tochter trägt und diese Risse, die man dort sieht. Und mich hat das tief berührt und ich möchte es deshalb ja nachdrücklich empfehlen.
Wir hören die durchgeschnittene Seite.
Die durchgeschnittene Seite. Was ich brauchte, hat mir mein Vater aus der Stadt mitgebracht. Auf dem Korbtisch lag ein Tennisschläger. Beim aufgeregten Abschneiden des Preisschilds und weil der Rahmen so schillerte, schnitt ich eine Seite durch. Später Anrufung des großen Bären. Ein sehr dünnes Buch von Ingeborg Bachmann. Gedichte. Zaubersprüche, dachte ich, die ich übte im leise knarrenden Korbstuhl. Als er schlohweiß, Knochenhaut, schwankte, sich am Türrahmen fluchend hielt, zeigte er mir, dass Stärke und Schwäche in der Dämmerung zusammenfließen. Wenn ich heute beim Herumlaufen im Haus an all das denke, springt ein Gefühl heran, fest wie ein Tennisball, dessen Hülle sich bis zum großen Bären dehnt und das schützt wie Drachenblut und das hält verletzlich. Was ich brauche, hat mir mein Vater mitgebracht.
Dirk von Petersdorf, in diesem Sommer ist er erschienen, sein Band »Unsere Spiele enden nicht« bei CH Beck, München. 2018 erhielt der in Hamburg lebende Mediziner Fahad Shoghi den Peter-Huchel-Preis für seinen Band »Wolkenflug spielt Zerreißprobe«. Und da deutet sich schon etwas an, was wir in dem neuen Band auch hören. Diese Titelgebungen sind schon absolut inspirierend oder bringen einem schon in ganz andere Gefilde. Gedichte veröffentlicht der in Prag geborene, teilweise im Iran aufgewachsene, heute in Hamburg lebende Psychiater seit 1987. Was beim Lesen auffällt, das sind neben vielen anderen Dingen zunächst viele Fragezeichen. Also, wo denke ich hin? Was kann einer Reihung von Ereignissen noch entsprechen? Was kommt nun in Betracht? Maren Jäger, wo zielen diese ganzen Fragen hin?
Diese Fragen zielen, würde ich sagen, auf Orientierung oder auf Verunsicherung auch. Und ein ganz behutsames sich selbst versichern, sich orientieren im Raum, in der Sprache. Also da ist ein Dichter gewissermaßen auf Zehenspitzen unterwegs. Diese vielen Fragezeichen gab es schon in den Vorgängerbänden. Ich glaube, das hat sich diesmal noch mal verstärkt, auch in der Häufung zu bestimmten Fragenkaskaden gewissermaßen. Ja. Es gibt auch andere Unterschiede gegenüber den früheren Bänden, zum Beispiel, dass Farhad Shoghi sehr viel stärker den Weißraum auf den Seiten ausnutzt, also häufiger die Zeilen umbricht von den frühesten Bänden, wo er vor allem mit en bloc gesetzten Prosa-Miniaturen arbeitet, werden die Verse reduziert, manchmal auf ein oder zwei Wörter. Und das Ganze, was Sie erwähnen, die Fragen, es gibt ein ähnliches Verfahren, nämlich man würde in der Rhetorik von Correctio sprechen, also ein sich selbst verbessern. Ja, alles, was man tut, wird gleichzeitig wieder überprüft, wird in Frage gestellt. Diese Gedichte sind, wie Theresia Prammer mal gesagt hat, Indizienprozesse. Also es gibt von vornherein keine Gewissheiten, es ist nichts da. Die Umgebung ist nicht einfach da, die Sprache ist nicht einfach da. Es wird alles ganz behutsam überprüft.
Hören wir doch, ich gehe vorbei an Verästelungen.
Ich gehe vorbei an Verästelungen, die an ihrer Schauseite bald enden müssten. Wenn ich mich umdrehe, sehe ich Hügelkamm, Baumkronen, Wellen, die an manchen Punkten kleine Handschuhe tragen. Ich sollte etwas tun, um wieder vorn aus dem Haus zu kommen, nach oben zu schauen und sichtbarer in den Wald zu gehen. Mitten im Gehen beginne ich vorerst als Nachbar zu erscheinen, obwohl die Ausläufer des Nachbarseins sich in Kürze verflüchtigen werden. Bald kann ich sagen, dort hinten wohne ich. Von dort fahre ich zur Arbeit oder gehe zum Kiosk. Von dort, zwischen der linken Einfahrt und dem grauen Mast. Die Entfernung wächst, der Abstand zu Zusammenhängen, die sich von Bäumen, Hecken und einem weißen Transporter verdecken lassen. Bisweilen habe ich schon Schnee in den Achselhöhlen. Man könnte meinen, dass ich nicht genug mitgenommen habe. Anstelle meines Namens trage ich feine Punktierungen, die durch Vektoren, Striche oder gezähnte Ränder ergänzt werden. Viel fehlt allerdings nicht, um genau das zu tun, was jetzt geschieht. Schließlich strenge ich mich an, jemand zu sein, der an diesem Tag in den Wald geht. Es ist gut, dass die Lippen zusammenpassen, fast wie die Schuhe. Es ist auch schön, den Mund zu öffnen und wieder zu schließen. Ich fühle mich an meine Schritte erinnert. Vielleicht sollte ich schon einmal Zufriedenheit ausstrahlen oder frei heraus Anerkennung verdienen und mich satt sprechen an Worten wie dort vorne, hier unten, links, im Wald. Die Luft bleibt temperiert bis ans Gesicht. Eindeutig kann ich sagen, ich spüre die Luftbewegung in verschiedenen Intensitäten. Manchmal fällt mir aber ein, dass sie mir nur über die Wangen streicht, wenn ich den Kopf ein wenig drehe. Mitten im Bücken bin ich auf meinen Namen gestoßen, wie aus dem Nichts. Beruhige mich bis zum Boden. Dann hebe ich die Arme und muss festlegen, wo ich bin. Jetzt duftet etwas. Zögert zwischen Nadelbäumen. Möglicherweise bin ich schon weit in den Wald hineingegangen.
Ein Orientierungsgedicht. Das entspricht natürlich dem, was Maren Jäger vorhin kurz ausgeführt hat, ein Orientierungsgedicht. Tastende Suche nach Ortsbestimmung würde man zuerst denken und dann aber auch geht es um die Zeit, was jetzt geschieht. Es geht absolut auch um die Mikrosekunden der Wahrnehmung.
Ich möchte vielleicht anders ansetzen. Und zwar, Orientierungsgedicht wäre ein Begriff, den man ausprobieren kann. Vielleicht wäre Desorientierungsgedicht der angemessenere. Mir scheint, also wenn ich diese Gedichte mir immer wieder anhöre und gerade im Sprechen, da gibt es so merkwürdige Dinge, die einem passieren. Das eine, was einem zunächst passiert, ist eine gewisse Überzeugungskraft des Klanges, eine gewisse Rhythmisierung, die man aber nicht genau festmachen kann. Und jedes Gedicht ist so etwas wie ein Hineingeworfenwerden in den Versuch eines Sprechens und Bezeichnens. Und letztlich ist gar nicht so sicher, ist zunächst das Sprechen da oder das Bezeichnete. Und darum genau geht es. Also er nimmt uns mit auf diesen Sprachstrom, er wirft Fragen auf, er versucht etwas zu formulieren und bringt damit schleichend das Verhältnis zwischen gesprochenem Wort und den Wahrnehmungen, die es bezeichnen soll, ja in ein Unsicherheitsmoment oder einen Unsicherheitsstatus. Und irgendwann merkt man, dass eigentlich die Wahrnehmung von der Sprache gesteuert werden. Und um solche Momente geht es. Es sind tatsächlich ja Expeditionsreisen, könnte man vielleicht sagen, die dahin führen sollen, dass die im Alltag vermeintlich festen Fixierungen oder festen Verbindungen zwischen den Wahrnehmungen und den Wörtern, dass die aufgeweicht werden und ins Schlingern geraten und damit das ganze Ausdrucksvermögen und das Wahrnehmungsvermögen auch über die konventionellen Ränder hinausgetrieben wird. Und das ist vielleicht die einzige Brücke, die ich ausmachen würde, die den Beruf des Psychiaters möglicherweise verbindet mit dem des Dichters, des Lyrikers. Dass es eben diese Zeichenketten gibt, die sich unterschiedlich feste docken.
Gregor Dotzauer.
Wo Sprache ins Spiel kommt, ist eine ganz wichtige Frage in diesen Gedichten. Aber ich glaube, dass die Bewegungsrichtung eigentlich immer von der Verunsicherung in Richtung sicher werden geht. Sie haben auch zu Recht gesagt, es geht um Wahrnehmung. Und mir ist es wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich den letzten Band, den Huchelband, gelesen habe und da Zitate Motti drin waren von Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, einem der großen Phänomenologen der beiden. Es geht um eine leibliche Wahrnehmung. Und daher kommt auch dieses sich in einem Raum befinden, ein links oben, oben, unten, was wir vorhin gehört haben. Also es geht um eine Neufassung von Erkenntnistheorie, wenn ich es jetzt philosophisch fasse, wo nicht mehr innen und außen Subjekt und Objekt da ist, sondern wo der Körper schon als empfindendes, wahrnehmendes, verarbeitendes, als beseelter Körper auftritt. Und über diesen Schlüssel habe ich sofort alles irgendwie verstanden, habe gedacht, ich muss es unbedingt wieder mal Merleau-Ponty lesen, was ich mal zu Anfang des Studiums getan habe. Mit dieser Erkenntnis zugleich aber wurden viele Gedichte für mich sehr viel interessanter wieder, weil ich dachte, naja, er illustriert doch immer wieder nur das eine. Er hat die einzelnen Objekte seines Körpers, die nicht zum Leib zusammenwachsen wollen. Die Hände, die Füße, die Lippen, die Augen. Also immer wieder diese Puzzlespielchen, die da getrieben werden, die etwas Ganzes bilden wollen.
Das ist natürlich die Gefahr, wenn man dieses Label phänomenologische Lyrik war sehr schnell bei der Hand, eben angesichts dieses Huchelpreis dekorierten Lyrikbands Wolkenflug spielt Zerreißprobe. Man könnte natürlich auch von ästhetischen Gedichten sprechen oder vielleicht in einem doppelten Sinn auch von sensationellen Gedichten. Vielleicht muss man das aber auch ein kleines bisschen zurückdrehen, weil sowas natürlich auch abschrecken kann. Also es sind keine hermetischen Texte. Das war eine Sache, die mir auch erstmal klar werden musste, sondern jedes Wort, was in diesen Gedichten steht, meint nichts anderes als das, was da steht. Ja? Also es ist aber dabei so, und es gibt durchaus Sprachüberraschungen, wie zum Beispiel in dem Gedicht, was wir gehört haben, vielleicht sollte ich schon einmal Zufriedenheit ausstrahlen oder frei heraus Anerkennung verdienen. Und das sind schon immer wieder Momente, die mich auch entzücken, ja? Weil Farhad Shoghi sehr misstrauisch gegenüber all dem ist, was einmal auf den Begriff oder auf solche bedeutungshuberischen Wendungen gebracht ist. Und damit werden doch immer wieder neue Überraschungen freigesetzt.
Und ich würde mich auch dagegen wehren, dass jetzt Merleau-Ponty im Grunde so etwas gibt wie eine Gebrauchsanweisung oder wie ein Vorbild für die Versuchsanordnung. Mir scheint, das hat eine ganz andere Entwicklung, auch wenn ich die ganzen Bände angucke. Es ist tatsächlich der Versuch, völlig theoriefrei, theoriekritisch erstmal im Sprechen die Wahrnehmung anders zu entwickeln, als sie gewöhnlich entwickelt werden. Und mir scheint es so zu sein, dass er dann später, also sozusagen mit einem Werk im Rücken, guckt, wo es vielleicht Anknüpfungspunkte gibt, wie ich vielleicht meine Texte verständlicher machen kann. Und dann sucht er eben gelegentlich auch Theoretiker oder andere Dichter, die er gelegentlich zum Motiv verarbeitet, aber dann wieder umgekehrt zu sagen, das ist ja nur eine Illustration dessen, was im Grunde Merleau-Ponty schon mal gedacht hat, das scheint mir hier überhaupt nicht der Fall zu sein. Also das führt in meinen Augen in eine ganz andere Richtung. Und es führt auch deshalb in eine andere Richtung, weil es ja bei aller theoretischen Versiertheit und bei der Belesenheit, die nicht ausgestellt wird, und bei der ja auch Originalität im Sprechen mit zumindest zwei Muttersprachen, die er ja hat, bleibt es eine Lyrik, die tatsächlich von Sinneseindruck zu Sinneseindruck springt und die auch für mich ja eine Sinnenhaftigkeit hat, die ungewöhnlich ist, also in der Gegenwartslyrik, in der deutschsprachigen. Es geht ja irgendwie darum, dass man innere psychische Realitäten lesbar macht oder und damit auch kommunizierbar macht.
Also für mich hat das zum Teil so was Traumwandlerisches, was Losgelöstes. Und das Losgelöste hat damit zu tun, dass man zunächst der Meinung ist oder nicht nur der Meinung ist, sondern etwas liest, was sich dem logischen Korsett entzieht. Also gerade weil es so dicht bei den körperlichen Phänomenen bleibt. Dann gibt es aber doch auch andere Gedichte, wo das Hören, wo die Worte, die Wiederkehr einzelner Begrifflichkeiten ganz wichtig ist. Also ob das Prager Schloss ist, er ist in Prag geboren, die Schattenbeere. Also solche Anker kommen immer wieder.
Zum Beispiel auch die Grenzflüsse, ne? In dem Gedicht Fehler im Traum. Der Grenzfluss Evros bringt ihn zu Elburs. Und es heißt dann in dem Gedicht, außerhalb der Stimme gibt es keinen Grenzfluss. Also diese akustischen Verbindungen. Vielleicht ist es auch gerade die Zweisprachigkeit und die Existenz von Farhad Shoghi in zwei Kulturen und Universen, die zu Unselbstverständlichkeiten führt. Man muss vielleicht eine Sache oder man kann eine Sache ergänzen. Man muss es nicht tun. Sie haben erwähnt, dass er als Psychiater in Hamburg arbeitet. Er arbeitet da mit traumatisierten Geflüchteten aus dem Mittleren Osten. Das bedeutet zum einen, er ist kein Elfenbeindichter, der mittags aufsteht und ein bisschen Merleau-Ponty liest und spricht sehr, sehr viel Farsi einfach auch in seinem Alltag und hört unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Dialekte, die auch in diese Gedichte aufgenommen werden, aber nie eben mit einem exotisierenden oder orientalischen Beigeschmack, aber doch sehr stark die Klanglichkeit dieser Lyrik prägt.
Ja, das hat natürlich auch so eine eigene Form von subtilen Humor. Wenn man das Traumwandlerische anspricht, das hat sicher etwas zu tun mit einer Traumlogik manchmal, was man erlebt lesen. Aber zugleich heißt diese Reihe Fehler im Traum. Und bitte, was ist ein Fehler im Traum? Das ist ja erstmal ein Widerspruch in sich und das hat auch eine gewisse Ironie. Kann ein Traum Fehler haben? Die Gedichte wirken auf den ersten Blick so ernsthaft, manchmal ja auch, klar, mit den ganz großen, die ganz großen Themen verhandeln ja auch immer vieles nah am Rand des psychischen Problems. Aber dann gibt es eben auch diesen leichten Ton, der manchmal mit Reimen hineinkommt oder mit so einer Formulierung wie Fehler im Traum.
Gregor Dotzauer.
Es ist wirklich etwas, was weg will von diesem Descartes'schen Cogito, von diesem reinen Bewusstsein, ja, dass sich einer körperlichen Außenwelt gegenüber sieht, sondern immer schon in ihr vorhanden ist. Und insofern sind diese Gedichte illustrativ, ohne einer Theorie zu folgen. Sie versuchen einfach immer wieder aufs Neue diese Erfahrung auszubuchstabieren.
Natürlich ist es so, dass die Gedichte von Farhad Shoghi, es gibt dieses in Anmerkungen zur Grenze des Gesichtsfelds, ein insistierendes Du brauchst Zeit, ja, dass man sich irgendwie sehr fokussiert und mit viel Zeit auch darauf einlassen muss, diese Gedichte zu lesen. Wobei das nicht zwangsläufig so sein muss. Ich habe meine Studierenden im Kolloquium gebeten, das zu sagen, worum es in diesen Gedichten geht, es auf einen Begriff zu bringen. Und da kam dieses Orientierungsstichwort her, wie aus der Pistole geschossen. Aber was ja passiert am Ende, Ende ist. Man geht raus oder man sieht aus dem Fenster und sieht, wenn man viel Shoghi gelesen hat, die Welt auch ein kleines bisschen anders, ja, und merkt, wie sich Begriffe von den Dingen ablösen und wie auch die eigenen Navigationssysteme irritiert werden durch diese Lyriklektüre.
Fahad Shoghi, Anlegestellen für Helligkeiten, heißt der Band, der bei Cookbooks erschienen ist und über den wir jetzt durchaus kontrovers diskutiert haben. Aber das hört jetzt auf mit der Empfehlung von Gregor Dotzauer, denn die Empfehlungen werden nicht diskutiert. Einen Band des chinesischen Dichters Ai Ting hat Gregor Dotzauer mitgebracht als Empfehlung. Und hier im Westen ist der Sohn ist Ai Weiwei, der Aktivist, Konzeptkünstler und Kurator, berühmter als der Vater. In China ist das anders. Der Maler und Schriftsteller hat, so heißt es immer, der Lyrik neue Impulse gegeben, hat die Verwerfungen im politischen Leben am eigenen Leib erfahren, nachdem er zunächst Anhänger Maos in Ungnade gefallen und verbannt worden war. Schnee fällt auf Chinas Erde, heißt nun ein neuer schmaler Gedichtband. Gregor Dotzauer, zunächst würde ich gerne wissen, finden wir denn in diesen Gedichten den westlichen Ton, den der Dichter angeblich aus Frankreich mit nach China gebracht hat und mit dem er die Lyrik dort sozusagen neu gewendet hat?
Ai Ching hat ja Ende der 20er Jahre in Paris eine kurze Zeit studiert und hat sich dort infizieren lassen von Whitman, Majakowski und allen möglichen Zeitgenossen. Und etwas sehr Handfestes, Kämpferisches, Revolutionäres findet sich in diesen Gedichten auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Anteile des Chinesischen, wie immer man die fassen will, die Bildsprache, das zum Teil auch Idyllische, was es in diesen Texten gibt, mal abgesehen von den sozialen Hintergründen, die diese Gedichte haben, sind sicher sehr viel stärker. Das beginnt mit ganz persönlichen Dingen, denn Ai Ching ist nicht bei seinem Vater aufgewachsen, er wurde weggegeben zu einer Amme, der hier erhuldigt, und er huldigt aber auch seinem Vater in einem ganz langen Gedicht, indem er versucht, dessen Geschichte zu rekapitulieren. Und das sind sehr handfeste, geschichtssatte, von auch persönlichen Erfahrungen starke, durchdrängte Gedichte. Und insofern ist er ein Vertreter eines chinesischen Jahrhunderts, was sich gegen die Nationalisten am Anfang gewandt hat, bevor die Volksrepublik gegründet wurde, was für Mao war, aber von Mao selbst in die Verbannung geschickt wurde und er erst ganz spät rehabilitiert wurde und hat sich trotzdem immer als Patriot verstanden. Und wir hören jetzt ein ganz kurzes Gedicht nur, das heißt Die Spieler und versetzt uns in eine sehr chinesische Szenerie.
Die Spieler. Am Fuß düsterer Stadtmauern, an den Ecken pechschwarzer Häuser, kauern zahllose Grüppchen von Spielern, starren gebannt auf den Ausgang des Spiels. Schmutzig, zerlumpt, stumpf und doch fiebernd wiegen sich die Körper, drängen die Köpfe zusammen. Die Schreie der Gewinner, die Flüche der Verlierer begleiten den ersten Wurf der Kupfermünzen. Frauen, Kinder auf dem Arm stehen daneben, mit wirrem Haar, die Augen starr nach unten gerichtet. Die Kinder heulen und winden sich vor Hunger, doch die Frauen sind gefesselt vom Spielglück ihrer Männer, die sich hinkauern und aufstehen und hinkauern, die Schenkel klopfend aufschreien in freudiger Erregung, die Gesichter rot, die Münder aufgerissen vor Spannung, hoffen sie, das Schicksal der Armut mit einem Streich zu wenden. Sie verlieren und gewinnen, gewinnen und verlieren, doch Schmutz, Lumpen und Dummheit bleiben. Als die Nacht kommt, zerstreuen sie sich. Ohne Hoffnung kehrt jeder in sein pechschwarzes Haus zurück.
Ai Ting, Schnee fällt auf Chinas Erde. Susanne Hornfeck hat die Gedichte aus dem Chinesischen übersetzt und kommentiert. Ai Weiwei, der Sohn des Dichters, hat ein Vorwort dazu geschrieben und bei Penguin München ist der Band erschienen. Rosa Domaschina ist in der Oberlausitz geboren, an der Grenze zu Polen und Tschechien. Einst ein Braunkohlerevier, vor allem aber bewohnt, auch heute noch bewohnt von den Sorben, sodass deren Sprache, das Sorbische, in Brandenburg und in Sachsen zur Amtssprache gehören. Nach einer Ausbildung an der Ingenieurschule für Bergbau studierte Domaschina am Leipziger Literaturinstitut. Dort, so schrieb sie, Zitat, war das Problem, dass man mit dieser Sprache nichts anfangen konnte und ich war mehr oder weniger gezwungen, mich in Deutsch zu artikulieren. Das war kein einfacher Weg. Ich musste erst eine Schmerzgrenze überschreiten. Zitat Ende. Seit 1990 veröffentlicht Roja Domaszczyna Lyrik, Dramatik, Essays und Prosa. Außerdem übersetzt sie aus dem Polnischen, Slowakischen, Slowenischen und Russischen ins Obersorbische, also diese Differenzierung gibt es auch noch, und ins Deutsche.
Nach Sprichwörtern aus dem Serbischen. Wenn die eilige Hand blind knüpft und die langsame mit Bedacht, lobe ich mir die zügige. Etwas Risiko muss sein. Is Pfifferlinge, wenn keine Birkenpilze, und Birkenpilze, wenn keine Steinpilze wachsen. Du findest, er schlang, während er von allem reichlich hatte. Er aß, als seine Speise karg war. Spare, solange du genug besitzt. Verarmst du, halte es nach Belieben.
Maren Jäger, mich würde interessieren, ob Sie das für typisch halten für die Arbeiten, für die Texte von Roja Domaszczyna.
In diesem Gedicht, wenn die eilige Hand blind knüpft, macht sie schon was sehr Eigensinniges, indem sie eben diese sorbischen Sprichwörter verarbeitet. Sprichwörter sind ja gewissermaßen kurze Sätze, kleine Formen, in denen sich lange Erfahrung verdichtet, Lebensweisheiten in sehr einfacher Sprache. Und insofern ist es schon durchaus typisch für die Verfahren von Roja Domaszczyna, als hier in den Erfahrungsschatz des Sorbischen hineingegriffen wird und das aber transferiert wird in einen anderen Sprachraum, vielleicht in einen anderen Kulturraum. Roja Domaszczyna gefällt es ganz gut in diesem Zwischenland der Sprachen als Übersetzerin. Dieses Zwischenland, in dem die Sprachen oder auch etymologisch verwandte Worte in Kollision gebracht werden. Bei Roja Domaszczyna geschieht es oft im Wissen des Kleinseins, des Andersseins, des Sorbischen. Und das hängt natürlich sehr zusammen mit dem Schicksal der sorbischen Minderheit, was auch immer verknüpft ist mit der Ausbeutung der Region. Also Sie haben es erwähnt, der Braunkohleabbau hat dazu geführt, dass viele sorbische Dörfer regelrecht verschwunden sind, dass sie abgebaggert wurden. Also ein immenser ökologischer Raubbau, der in den 50er Jahren verschärft wurde in der DDR, wo die Sorben eigentlich noch als Vorzeigeminderheit galten. Und Roja Domaszczyna verknüpft diesen eigentlich nie melancholischen oder sentimentalen Blick auf das Sterben der Sprache, eher das Wissen um ihre Andersartigkeit, ihre Fragilität, mit der Erinnerung an die Ausbeutung der Natur. Ja, also der Braunkohleabbau in der Lausitz wird dargestellt auch als Raubbau am sorbischen Sprachkörper und am Körper der Lyrikerin selber oder des lyrischen Ichs. Insofern, als sie bestimmte Versehrungen beschreibt, Verheerung der Natur als Verletzung am Leib der Dichterin.
Diesen Band nun, den Maren Jäger ausgewählt hat, der heißt Stimmen aus der Unterbühne, ist 2020 im Poetenladen Leipzig erschienen. Rainer René Müller ist derjenige, den wir jetzt zuletzt besprechen. 1949 in Würzburg geboren, als Sohn einer Fotografin. Der kommunistische Vater verlässt die Familie. Die Mutter heiratet einen ehemaligen SS-Mann, der dem Sohn das Leben schwer macht. Ich erschlag dich, wenn du schreist, sagt mein Vater, heißt es in einem der Gedichte. Müller bezieht sich auf das lange verheimlichte Judentum seiner Großmutter und seit den 1970er Jahren veröffentlicht er. 1981 erscheinen dann erste Gedichtbände, dann bewegt er sich weg vom Schreiben hin zur Gegenwartskunst, wird Kurator, Essayist, arbeitet in der Erwachsenenbildung. Ein Raffbuck-Band von 2015. Schiebt so etwas wie eine Wiederentdeckung zu Lebzeiten an. Und ich habe es eingangs erwähnt, wir hatten ihn hier mal als Empfehlung in unserer Sendung. Und in einer Kritik zu dem Band hieß es, seine, also Müllers Dichtung, sei die, Zitat, konsequente Fortführung von Paul Celans Werk, sowohl thematisch als auch ästhetisch, Zitat Ende. Und der Lyriker und Übersetzer Hans Till schrieb, Müllerdeutsch ist eine alte, neue Sprache mit starker Brüder-Grimm-Tendenz oder Wunderhorn-Intensität, Zitat Ende. Das, Jan Bürger scheint mir ja nicht so richtig zusammenzupassen. Geht es für Sie zusammen?
Ja und nein. Also wenn man sich jetzt den ersten Punkt nimmt, die Beziehung zu Paul Celan, an, das finde ich einerseits angesichts des Gesamtwerkes von Müller naheliegend, weil er eben jemand ist, der sich bekennt dazu, dass er sich sein Leben lang mit Paul Celan auseinandersetzt. Zum einen ästhetisch, künstlerisch, sprachlich, zum anderen auch über die Auseinandersetzung mit dem Judentum und die Frage, wie weit man eben gläubig leben kann, wo Müller sicher einen Schritt weiter hineingeht in den Glauben, als Paul Celan es jemals gemacht hat. Das ist das eine. Und zum anderen die Sache mit den Grimms und mit dem Wunderhorn, das scheint mir erstmal abwegiger zu sein. Man könnte das beides vielleicht zusammendenken, als es eben im frühen Werk von Paul Celan natürlich auch noch eine gewisse Beziehung zu Romantik und zum Liedhaften gibt. Aber das ist genau schon die Krux. Also immer wenn man in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur versucht, irgendwie einen anspruchsvollen Lyriker zu kategorisieren, kommen so Schlagworte wie Hermetik. Und wenn Hermetik kommt, kommt auch immer gleich Paul Celan, wobei ich Paul Celan niemals als einen hermetischen Dichter verstanden habe. Ich fand immer, das war eher ein Dichter, wo die Bilder mit seltener Kraft unmittelbar wirkten, auch beklemmend wirkten, die Sprache rau machen, die viele Satzzeichen setzen, Satzzeichen, die als Atempausen dienen, die auch mit ganz vielen Anführungszeichen arbeiten. Und das ist vielleicht das, was das Faszinierendste ist an Rainer René Müller, wenn man ihn als eigenständigen Dichter fassen will und eben nicht als jemand, der vielleicht irgendwelche Bezüge in die Literaturgeschichte hat. Wir haben da ein Werk, das wirkt, das sieht man jetzt hier in dieser Gesamtheit. Und was ich faszinierend daran finde, ist im Grunde, dass wir da jemanden haben, der zum einen ganz große Themen verhandelt. Es sind oft auch politische Gedichte und es gibt sehr oft natürlich den Bezug auf die Shoah. Das verbindet ihn mit Celan. Und zum anderen jemand, der ganz deutlich und geradezu ausgestellt und offensiv die Tradition zum Sprechen bringt und die Tradition neu kollagiert und zusammenführt. Und ein bisschen habe ich im Laufe des Lesens gedacht, er ist eben auch als Schreibender vielleicht so etwas wie ein Kurator. Ein Kurator ist ja auch jemand, der im Grunde Artefakte, Bilder neu zusammenstellt zu einer neuen Aussage und zu einem neuen Dialog. Zu einem Dialog mit dem Publikum als jemand, der etwas zeigt, aber auch zu einem Dialog zwischen den Bildern, die ausgestellt werden. Und so etwas macht er auch. Also er montiert Zitate aus der ganzen Literaturgeschichte, auch aus der politischen Geschichte und montiert sie, ja, zu neuen Gedichten, die aber gleichzeitig das Materialhafte nicht verleugnen, bis hin, dass er dann auch Wörter, die einem ganz geläufig zu sein scheinen, wie zum Beispiel liegen, dann in Anführungszeichen setzt, weil er dieses Liegen dann doch auch zitathaft präsentiert. Und wahrscheinlich steht dabei auch etwas im Hintergrund, dass er eben auch offensiv einfordern will, dass das Lesen und das Schreiben von Gedichten eben Erfahrungen für sich sind und diese literarischen Echos nicht irgendwie etwas Herbeizitiertes sind, sondern auch eine existenzielle Auseinandersetzung für ihn bedeuten.
Maren Jäger.
In diesen kuratierten Gedichten sind ja nicht nur die literarischen Echos essentiell, sondern auch die Echos aus Musik und bildender Kunst. Es werden eine ganze Reihe von Namen von Komponisten aus der älteren und der neuen Musik genannt. Ja, also Ligeti taucht hier auf, Webern und viele andere mehr. Und die bildende Kunst, das ist natürlich auch der langjährigen beruflichen Tätigkeit von Rainer René Müller geschuldet, dass hier nicht nur Bilder und Kunstwerke, sondern auch Farben eine große Rolle spielen, ja, also dass die Gedichte selbst irgendwie mit Farbe und Textur gewissermaßen daherzukommen scheinen. Und diese ganzen Referenzen sind natürlich, ja, auch das, was diesen Kommentar wirklich zu einer hilfreichen Angelegenheit machen, ja, weil man nicht immer alles entschlüsseln kann. Nicht in der Weise, dass die Gedichte Ratespiele wären, aber trotzdem wünscht man sich an der einen oder anderen Stelle doch mal zu wissen, was da jeweils gerade eingespielt wird oder angespielt wird.
Ich würde sagen, diese Texte sind sogar richtig verblendet von Fremdzitaten und ohne diesen Kommentar wäre ich an vielen Stellen aufgeschmissen gewesen. Zugleich aber hat er überhaupt keine Scheu, auf sehr populäre Texte zurückzugreifen. Das geht von Wanderers Nachtlied bis irgendwelchen bekannteren Hölderlin-Zitaten oder Dylan Thomas gleich auf der ersten Seite, Do not go into that good night, wie es eigentlich heißen müsste, also dieses Totengedicht auf den Vater. Und was er macht, ist eigentlich eine, wie er es auch mal gesagt hat, eine Reekritur. Also er schreibt andere Texte neu. Er schreibt auf den Schultern von Riesen und manchmal auch von Zwergen seine eigenen Gedichte. Da ist immer ein Erlebniskern auch dabei, aber es wird wirklich auf der Ebene der Intertextualität erst wirklich stark. Und Sie haben es schon angesprochen, er selbst betrachtet diese Texte in ihrer Interpunktionsreichheit, dem Zerhackten, dem immer wieder von Schrägstrichen, Doppelpunkten, Kommata unterbrochenen, wirklich als Partituren. Insofern würde ich die Parallele zur Musik, so schwierig die ist, eigentlich am stärksten machen und tatsächlich zu diesen Kurzformen zurückfinden, die er auch benannt hat, Anton Webern, in extrem verdichteten kurzen Stücken, die auch das Liedhafte trotzdem in sich aufnehmen. Die kürzesten Kompositionen überhaupt, Kurtag spielt für ihn eine große Rolle. Und ohne dass das wirklich jetzt Wortmusik ist, muss man sagen, es sind eigentlich Lese- und vielleicht sogar auch Sprechanweisungen, die er uns in diesen Texten geben will.
Ja, hören wir doch ein frühes Gedicht aus dem Band Lieddeutsch von 1981.
Lirum Larum. Deutsch. Das ist auch Zeile für Zelle, lange gekeimtes, in Metronome und Schlagstöcke gehängt, in Verse, den Hunger in Deutschland, Zeile für Zeile, Sonette und Kupferstiche, radierte Schandflecken hinter dem Kontrapunkt. Die hohen Töne aus Abgesang, die geschränkten Beine des Vogelsängers und Riemenschneiders Arme unter Kalkschutt. Der berutschte Marienweg, Käppele, kniefällig tief, Maulwerke, die Säulen, Halleluja-Fans, der Reichston, abmarschierte Psalmen, aus Frankenblüte Sturm, das Stürmerlied, das Türmerlied, das Trümmerlied, ach Walter, Tanderadei, was heißt hier Liebe, Belei, Lei, Larum, Larum, darum, dass einer ein Vieh, ein gehäutetes Vieh wird, ein Stück, ein Hakenstück.
Ja, das sind Klang- und Assoziationsräume, die er da aufmacht, die tatsächlich quer durch die Geschichte gehen, so wie wir das vorhin gehört haben, und auch durch die Abgründe der deutschen Geschichte.
Ja, aber ganz massiv, ne? Also ich meine, wenn man, es ist ja auch schon diese Bewegung toll. Man beginnt mit Lirum Larum, denkt man es in dieser Lirum Larum Löffelstiel Kinderwelt, merkt dann, dass der Autor offenbar doch auch auf sehr dann auch bekannte Texte wie die Todesfuge rekurriert. Wenn es dann eben plötzlich in diesem Rhythmus kommt, und das ist nicht der Meister aus Deutschland, sondern Hunger in Deutschland, aber gerade wenn man jetzt wieder auf diesen Celan bezog, den Sie anfangs genommen haben. Paul Celan ist ja jemand, der hat meines Wissens überhaupt nur zweimal in seiner Dichtung das Wort Deutschland benutzt. Und er geht jetzt hier mit Deutschland auf eine offensive Weise ganz anders um. Ne? Und dann rutscht man wieder zurück in politische Lieder. Man kommt plötzlich auch ganz klar in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an, wenn von der Halleluja Fans die Rede ist, also jemand, der früher geboren wäre, hätte wahrscheinlich niemals von Fans gesprochen. Von den Fans kommt man wieder auf den Reichston, meint sich dann plötzlich jetzt in unserer Gegenwart, obwohl das aus den 80er Jahren ist und wir sehen, wie jetzt auch im leider ja Faschismus wieder ein Thema geworden ist. Ne? Und man geht durch die deutsche Tradition bis hin zum Hakenkreuz, das aber als Hakenstück am Ende steht. Das ist alles, das ist natürlich, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, Zitat, Collage, ja. Aber es wirkt auch jetzt so vorgelesen für sich. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne. Und jetzt mit dieser Werkausgabe, die eben nicht nur alle bisher veröffentlichten Gedichte präsentiert in umgekehrt chronologischer Reihenfolge, sondern hinten auch noch einen richtigen, ja, einen sehr guten Kommentar zu den Aufschlüsselungen der Zitate, da merkt man plötzlich ja, was für ein Reichtum das ist und dass da tatsächlich auch ja ein doch noch sehr unbekannter Dichter zu entdecken ist und auch jemand, der Literaturgeschichte neu montiert, aber der sich durch dieses Neumontieren, glaube ich, auch eine eigene Position in der Geschichte der Gegenwartslyrik schon erschrieben hat.
Gregor Dotzauer.
Ich würde sagen, dass die Verfahren ja eigentlich postmodern sind, die er hat, dass der Erfahrungsraum, den er aber eigentlich beschreibt, eigentlich eher die literarische Moderne ist. Das hat mich frappiert an diesen Gedichten. Und immer da, wo sie zeitgenössisch zu werden versuchen, also wo sie die Wirklichkeit von Paris zum Beispiel, die Huren dort zu fassen, zu bekommen versuchen.
Das ist ja auch 19. Jahrhundert.
Da geht es um Baudelaire dann ja. Eigentlich wieder. Oder es geht um eine Schwulenkneipe in Saarbrücken. Ja? Madame heißt die. Das wird so nebulös, romantisierend verhandelt eigentlich. Das ist eigentlich nicht unsere Gegenwart, trotz der Verfahren, die über diesen Texten liegen.
Verfahren, die aber auch eigentlich ihren Schwerpunkt in den literarischen Avantgarden haben, bis ungefähr, na, ich würde sagen, Ben kommt natürlich noch mit rein, vielleicht 1970 oder so. Also man könnte auch fragen, ob dieses Interpunktionsverfahren nicht, mich erinnert das an Arno Schmidt beispielsweise, an diese Prosa, die Art und Weise der Rhythmisierung oder Pausierung, wie Arno Schmidt es in den Berechnungen beschreibt. Vielleicht aber noch mal eine kurze Ergänzung zu Kommentar und Nachwort. Man muss sagen, dass es nicht nur wichtig ist, sondern auch echt gut geschrieben. Also das Ganze mit einer kleinen Verneigung vor Chiara Caradonna. Kommentare, gerade Einzelstellenkommentare, sind oft so ein bisschen die Stiefkinder von solchen Ausgaben. Und wenn die stilistisch in der Weise geformt sind, wie das hier der Fall ist, dann werden die auch zu einer wirklich angenehmen Lektüre.
Dieser Band ist wirklich vorbildlich gemacht. Also wenn es eben tatsächlich darum geht, einem gut 70-jährigen Dichter tatsächlich nochmal ja einen starken Auftritt zu geben, dann ist das, denke ich, was man machen könnte und was man sich wirklich wünschen kann, was auch überhaupt nicht nach Werkausgabe oder verstaubt wirkt, sondern einfach nur ein Lebenswerk anbietet, von dem die meisten wahrscheinlich sehr wenig kennen, die den Band in die Hand nehmen werden. Und ja, ich finde einfach ja einen Reichtum geben. Also zum einen kann man sehr, sehr gut sich in die Gedichte einlesen und das auch ohne den Kommentar lesen, und dann öffnet dieser Kommentar immer noch neue Türen und klar, zeigt einem auch Anspielungen und Quellen, auf die man selbst nicht gekommen wäre.
Und die selbst die Herausgeberin erst im E-Mail-Verkehr mit dem Autor herausgefunden hat, wie es immer wieder heißt.
Ja, der ist ja trickreich, auch wenn man sich anguckt, wir waren bei der Musik. Vielleicht einer der stärksten Einflüsse, der, glaube ich, gar nicht expliziert vorkommt, scheint mir Olivier Messiaen zu sein. Das merkt man bei dieser Vogelsequenzer und bei diesem merkwürdigen Lesen oder dem Übertragen von Vogelstimmen in die Dichtung hinein. Und das ist so ein Verfahren, das ist, erinnert mich doch ganz stark an Messiaen, der tatsächlich im Grunde ja Vogelstimmen notiert und sie dann überträgt in eine, ja, eine andere Sprache. Die menschliche, die Musik ist ja auch eine Sprache.
Rainer René Müller. Gesammelte Gedichte, Sie haben es gehört, Chiara Caradonna ist die Herausgeberin und Leonard Kreidel. Die Kommentierung und das Nachwort sind von Chiara Caradonna. Im Waldstein Verlag Göttingen ist dieser Band erschienen. All diese Angaben zu den heute besprochenen Büchern finden Sie im Internet auf der Website von deutschlandfunkkultur.de. Und das war Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch mit Birgitta Asheuer, Jan Bürger, Gregor Dotzauer und Maren Jäger. Ihnen allen vielen Dank. Unter Mikrofon verabschiedet sich Barbara Walster.